Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
Der Sonntagvormittag auf Antenne Bayern. Wir gruseln uns heute gemeinsam in den nächsten 2 Stunden mit einem Mann, den ich ehrlich gesagt nicht mehr groß vorstellen muss, weil er zu den mit Abstand erfolgreichsten Autoren in Deutschland gehört. Ich freue mich ganz besonders auf diese Begegnung mit Sebastian Fitzek. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Ja, guten Morgen, Kathi.
Sonntagmorgen, 9:15, ist das deine Zeit?
Ja, doch, tatsächlich. Also länger als bis 8.30 Uhr schaffe ich es nicht. Das liegt aber natürlich auch an den Bäckern, an den Kindern sozusagen.
Sehr schön. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir freuen uns auf dich in den nächsten 2 Stunden.
Danke.
Sonntagvormittag auf Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück heute mit einem Mann, den ich wirklich nicht mehr groß vorstellen muss. Ich behaupte mal, mindestens eines seiner Bücher steht in euren Bücherregalen. Ich sage nochmal herzlich willkommen, Sebastian Fitzek.
Ja, guten Morgen, Kathi.
Sebastian, was liegt denn bei dir aktuell auf dem Nachttisch?
Auf dem Nachttisch aktuell liegt der neue Thriller von Andreas Eschbach. Ach, überhaupt, ich habe den Titel vergessen, aber es dreht sich darum, ich bin erst ganz am Anfang, ganz kürzlich gekauft. Es geht um die Frage, was passiert, wenn wir alle nicht mehr älter werden. Da forscht die Medizin ja gerade dran. Das finde ich sehr spannend.
Mhm. Liest du immer nur ein Buch gleichzeitig oder mehrere gleichzeitig?
Nee, ich habe zwar mehrere natürlich auf dem Nachttisch liegen, aber ich kann auch nur ein Buch schreiben gleichzeitig. Ich kann jetzt nicht morgens an dem Buch A und abends an dem Buch B schreiben. Das geht nicht, sondern das ist beim Lesen genauso.
Das Internet ist ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn es um Recherche geht. Ja. Aber Stand 12. September hast du aktuell 36 Bücher veröffentlicht. Ist das richtig?
Ich habe selber ehrlich gesagt nie nachgezählt. Ich glaube, es kann sein, aber da muss man auch wirklich so Anthologien, wo ich mir nur eine Kurzgeschichte zugesteuert habe, mitrechnen. Also jetzt die reinen Thriller beispielsweise, das wird vielleicht 22 sein und dann habe ich 3 Nicht-Thriller geschrieben. Also insofern, es sind aber eine Menge, gebe ich zu.
2006 ging es los mit Die Therapie, mittlerweile auch erfolgreich verfilmt. Mhm. Wenn du so zurückblickst auf deine letzten 18 Jahre, musst du dich manchmal selber kneifen?
Ja, und vor allen Dingen blicke ich relativ selten zurück. Und wenn ich das mal mache, dann denke ich schon, wow, also was da alles passiert ist und womit du nicht gerechnet hast. Es ist also schon eine wundersame Reise, zumal sie gar nicht geplant war, sondern aus dem Impuls heraus entstanden ist.
Mhm. Wir werden natürlich heute Vormittag sprechen auch über deine aktuelle Tour. Wir werden sprechen über dein aktuelles Buch, Das Kalendermädchen. Ich muss sagen, ich bin ein großer, großer Stephen King-Fan und ich bin auch ein großer Sebastian Fitzek-Fan.
Danke.
Ich stelle nur fest, je älter ich werde, umso schwieriger fällt mir das Gruseln. Gruselst du dich denn eigentlich noch?
Ja, also ich grusel mich vor allen Dingen gerne. Das ist ja für mich so ein Ventil. Ich glaube, es ist so, dass ich im angstfreien Raum mich meinen eigenen Ängsten stelle und die ver- oder bearbeite. Aber klar, ich würde auch immer schwieriger, finde ich, eine gute Thriller-Serie zu finden oder einen Film zu finden. Wir werden vielleicht auch alle immer nervöser, ja, dass man... Mittlerweile, früher saß man wenigstens beim Streaming nicht mit der Fernbedienung in der Hand, das macht man heute schon, dass man nicht mehr, dass man immer schneller reingezogen werden will in eine Geschichte. Das kann ich auch an mir selbst feststellen.
Und ja auch immer schneller rausgespült wird, ne? Weil wir sind so schnell abgelenkt von Reizen und sitzen ja häufig nicht einfach nur vorm Fernseher, sondern haben links das Laptop und rechts das Handy.
Richtig. Und das ist auch so eine Sache, wo ich selber das wiederum die Kehrseite davon ist, die gute Seite ist, wenn wir es einmal schaffen, uns auf etwas zu konzentrieren. Wie beispielsweise auch diese Radiosendung hier und dabei eben nicht noch ein Handy in der Hand haben und schnell mal was googeln oder so, dann ist das, hat das eine beruhigende Wirkung. Man fokussiert sich wieder auf etwas, man bekommt, wenn man sich auf eine Sache wirklich fokussiert hat und konzentriert hat, den Kopf dadurch frei. Und das ist auch so diese hypnotische Wirkung von Büchern.
Präsenz ist das Zauberwort.
Ja.
Ja, eine schöne Inspiration auf jeden Fall schon mal. Ich frühstücke heute Vormittag mit dem Autoren Sebastian Fitzek. Das Kalendermädchen ist dein neuestes Werk. Es hat mich gleich schon auf Seite 3 gegruselt. Magst du uns eine kleine Zusammenfassung verraten?
Es geht um eine Adoptivmutter, Olivia, die ihr 11-jähriges Adoptivkind Alma retten will. Die braucht nämlich dringend einen Stammzellenspender und deswegen will sie die leiblichen Eltern ausmachen. Doch die Adoptionsstelle will den Namen nicht rausrücken und sagt, wenn wir das tun, dann gefährden wir das Leben der Mutter. Was also bedeuten kann, dass eventuell ein Verbrecher, vielleicht sogar ein Psychopath der schlimmsten Sorte, der leibliche Vater ist und womit sich dann die Mutter auf der Suche nach einem Stammzellspender für ihre Tochter selbst in Todesgefahr begibt und jemanden hinter dem Ofen hervorlocken will, will ich fast sagen, der doch vielleicht, den man vielleicht gar nicht treffen will. Also man muss den Tod suchen, um das Leben zu retten.
Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich irrsinnig strapaziert. Ich stelle sie trotzdem. In welchen Lebenssituationen kommen dir die Geschichten?
Die kommen mir tatsächlich, also die Impulse vor allen Dingen im Alltag. Und ich habe gar keinen kruden Alltag, ich habe nur eine krude Sicht auf bestimmte alltägliche Dinge. Ich habe beispielsweise gehört, dass auch in Bayern im Übrigen in einigen Gemeinden es die Tradition des lebendigen Adventskalenders gibt. Man schmückt sein Fenster und signalisiert so der Gemeinde, der Gemeinschaft: Ich habe Tag der offenen Tür in der Adventszeit, ihr könnt bei mir klingeln und wir feiern gemeinsam. Und genau das macht eine junge Frau, ohne es zu wissen im Übrigen. Sie schmückt ihr Fenster in einem Ferienhäuschen, was sie hat, da will sie sich zum Lernen für ein Examen zurückziehen. Und dann lockt sie offensichtlich die falschen Personen an oder eine falsche Person, weil sie vielleicht auch die falsche Kerze ins Fenster gestellt hat. Und es ist das Kalendermädchen, so geht die Sage. Und das ist eventuell die Mutter von Alma. Und was ihr widerfahren ist, das ist grauenhaft und das führt allerdings die Mutter dann eventuell zu dem Erzeuger, zu dem Täter, der eventuell Alma retten kann.
Das heißt, du erfährst von so einer Tradition und dann fängt es in deinem Gehirn an zu arbeiten.
Ja, ich finde da, ich habe mir sofort gedacht, was wäre, wenn Tag der offenen Tür, das ist toll, ist ein schönes, eigentlich ein schöner Brauch. Was ist aber, wenn die Falschen kommen oder der Falsche kommt? Und was ist, wenn ich vielleicht auch gar nicht weiß, wen ich da anlocke? Genau. Und diese Was-wäre-wenn-Frage, die ich in meinem Kopf habe, die dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und irgendwann, dann treffe ich auf die handelnde Person. Ein guter Freund von mir, der Franz, der ist Adoptivvater. Und der hat mir erzählt, wie sehr er seine Adoptivtochter liebt und dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass ein leibliches Kind mehr geliebt werden kann, als er diese Adoptivtochter liebt. Da habe ich mir gedacht, ja, und wie weit geht eigentlich Adoptivelternteil, um das Leben zu retten? Und so kam dann eins zum anderen. Es ist immer nicht nur ein Impuls, es sind viele Impulse, die dann zu einer relativ verschachtelten Geschichte führen.
Also wenn man eine Begegnung mit dir hat in seinem Leben, kann es passieren, dass man sich in einem deiner Bücher wiederfindet?
Ja, das kann passieren, aber ich frage meistens um Erlaubnis. Also es gibt wenige Personen, die ich eins zu eins übernehme. Oftmals sind auch nur Namen beispielsweise. Also, ach, kann ich deinen Nachnamen nehmen oder kann ich deinen Vornamen nehmen? Die Kombination nicht, weil wer will sich schon im Psychos oder wiederfinden?
Schauen wir mal den kleinen Sebastian an, weil ich meine, wenn man sich dein Outcome heute anschaut und du hast seit 2006 so viele Bücher geschrieben, diese Liebe zum Geschichtenerzählen, die muss ja immer da gewesen sein. Die kann ja nicht aus dem absoluten Nichts kommen. Warst du schon ein Kind, das gern Geschichten erzählt oder auch gelesen hat?
Ich war zunächst ein Kind, was wirklich gerne Geschichten gelesen hat. Ja, es gab in der Grundschule, Waldgrundschule, eine Bibliothek und dort habe ich mir immer wieder zuerst, mein allererstes Buch war, was ich mir, also das Selbstlesebuch, das war Unterm roten Dach von Annette Blyton, weiß ich noch ganz genau. Das habe ich immer, habe ich so oft ausgeliehen, dass ich es geschenkt bekommen habe von der Bibliothekarin. Später, muss ich allerdings sagen, war es dann doch eher Michael Ende mit die unendliche Geschichte, die das Tor zur Fantasie geöffnet hat, das Buch um Buch. Also es waren fantastische Welten, in die ich mich sicherlich auch so ein bisschen geflüchtet habe, weil ich lange Zeit in der Grundschule jetzt nicht der Beliebteste war, eher so ein Einzelgänger war. Ich war kein Mobbingopfer, aber ich war jetzt eben auch nicht derjenige, den man als erstes zum Geburtstag eingeladen hat. Und dann ist es schon so, dass man sich in andere, vielleicht auch vermeintlich bessere Welten flüchtet, in der dann auch mal Underdogs zu Helden werden. Das hat also ihre Fantasie angeregt und den Grundstein dafür geliefert, dass ich gerne Geschichten erzähle.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, auch einer deiner großen Heroes, und da sind wir miteinander vereint, war und ist der große Stephen King. Kannst du dich erinnern? Du hast dann übrigens mehr Romane geschrieben als er, ne? Also zumindest unter seinem echten Namen. Also laut Internet immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja, das
30 Romane und 100 Kurzgeschichten.
Das war ich ein bisschen zu bezweifeln. Er haut doch jedes Jahr drei Bücher raus.
Ehrlich gesagt. Erinnerst du dich an das erste Stephen King Buch, das du gelesen hast, und wie alt warst du?
Ich glaube, es war so 14 Jahre alt. Mhm. Nein, es war nicht S, war ein, ich kann mich doch sehr gut an die Situation erinnern, vor allem war es eins so von Heine, eins ein ganz großes rotes Buch. Und auch das grüne Sie, was ja Misery eigentlich ist, das habe ich dann danach gelesen. Aber ich glaube, so Friedhof der Kuscheltiere, das waren so die ersten Bücher. Carrie war es nicht, obwohl das ja sein erster erfolgreicher Roman war. Und Stephen King, ja, Stephen King ist deswegen so ein Meister, weil er es schafft, Personen so lebensecht zu zeichnen, dass er sie in die völlig aberwitzigsten, fantastischen und unrealistischen Situationen schicken kann. Und ich glaube trotzdem, dass es eben einen Friedhof gibt, wo ich Tiere verbuddeln kann und die wieder auferstehen, weil die Menschen drumherum so realistisch ist. Also das Irreale wird glaubhaft durch die Figuren. Da ist er, da macht ihm keiner etwas vor. Also, und das finde ich wirklich, wirklich nach wie vor bewundernswert. Ich lese ihn auch. Also beispielsweise auf meinem Nachttisch liegt auch die Kurzgeschichtensammlung. Ihr wollt es, wie war das? Ihr wollt es härter? Nee, das ist nicht der Titel. Entschuldigung, du merkst, ich habe ein Problem mit Titeln, ich habe ein Problem mit Namen.
Kein Problem.
Ja, aber ich glaube, ihr wollt es dunkler oder ihr wollt es düster und das ist der Titel seiner neuesten Kurzgeschichtensammlung.
Habt ihr euch je getroffen? Noch nicht.
Wir haben uns nicht getroffen. Ich hatte meine Einladung, er war in Berlin, nicht in Berlin, er war in Deutschland. Mhm. Und zwar so ein bisschen, also ich hatte an dem Tag was zu tun, das hätte ich aber auch umlegen können, aber ich habe es ja nicht gemacht, weil ich mir dachte, also Angst auf mein Idol zu treffen. Manchmal ist es so, es entzaubert komplett. Ja,
oh,
und
ja.
Dann merkt man, ach, er ist eigentlich ein Idiot oder so. Und das will man gar nicht.
Er ist auch ein bisschen schräg, ne? Vom Typ.
Dachte ich auch, er ist so ein bisschen schräg. Und dann habe ich aber gehört, ich habe auch Ausschnitte aus der Veranstaltung gesehen. Er ist super witzig, er ist super eloquent. Das war ein total toller Abend. Ich ärgere mich noch heute, dass ich damals, es war in München, Zirkus Krone ist er aufgetreten.
Wow.
Und da gab es noch einen zweiten Auftritt. Das muss ein fantastischer Abend gewesen sein. Da wäre ich gerne dabei gewesen.
Wir haben gerade schon gesprochen über den großen Autoren Stephen King. Auch da habt ihr was gemeinsam. Kings Bücher sind verfilmt worden.
Ja.
Auch von deinen Büchern sind schon einige verfilmt worden als Filme und auch als Serien. Wenn man jetzt als Stephen King Film die Verfilmungen anschaut, dann denkt man sich immer, das hätte ich anders gemacht. Und das ist aber bei deinen Verfilmungen nicht so. Wie involviert bist du in die Drehs?
Ich bin schon sehr involviert in die Drehs. Ich glaube aber, bei Stephen King muss man auch unterscheiden zwischen den früheren Verfilmungen. Das waren ziemliche Trash-Nummern. Und dann gab es ja auch ein paar tolle. Ne? Also Shawshank Redemption beispielsweise. Ist zwar nur eine Kurzgeschichte, aber toller Film, Die Verurteilten. Oder auch Green Mile. Und die neueren, da kann man jetzt auch nicht so viel meckern. Ich bin involviert dort, aber ich habe gemerkt, ich bin kein Drehbuchautor, ich bin kein Caster, ich bin kein Regisseur. Ich habe davon nicht so wahnsinnig viel Ahnung und ich bin eher so wie so diese dann 80 Millionen Fußball-Bundestrainer zur WM, die alle ja wissen, wie Fußball irgendwie geht und auch die Namen kennen und dann meinen, wieso ist das denn so? Also ich halte mich zurück. Wo ich mich nicht zurückhalte, ist, wenn das Team zusammengestellt wird. Also ich rede mit den Regisseurinnen oder Regisseuren im Vorfeld, was haben die für eine Vision? Drehbuchautoren, die Casterin, etc. Bipapo. Und wenn dann die Produzentin Regina Ziegler ist, mit der ich ganz eng zusammenarbeite, wenn wir das richtige Team zusammengestellt haben, dann kann ich mich ganz entspannt zurücklegen, weil ich weiß, das ist jetzt in guten Händen und ich wäre dann nur noch der x-te Koch, der den Brei verdirbt.
Und dann kannst du es gut loslassen.
Dann kann ich es gut loslassen. Der Vergleich ist wirklich wie, wenn man ins Krankenhaus kommt und wird operiert. Natürlich ist es sein Körper, es ist das Wichtigste und man will ja überleben. Aber man sucht sich das Krankenhaus aus, vielleicht auch den Operationssaal und die Operateure, die da rumstehen. Aber man fängt nicht an, im OP dann noch dem Arzt oder der Ärztin zu sagen, wie sie das Skalpell zu schwingen hat. Weil man davon keine Ahnung hat. Man muss irgendwo loslassen.
Mhm. Wir frühstücken heute Vormittag mit dem mehrfachen Bestsellerautor Sebastian Fitzek. Das neue Buch ist im Handel, das Kalendermädchen. Man weiß ja schon 3 Wochen vorher, Spiegel-Bestseller sofort, bäm, auf die 1. Was glaubst du, warum gruseln wir uns so gerne, wir Menschen?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, aber es gibt einige, die besonders hervorstechen. Und das habe ich gelernt aus den vielen Zuschriften, die ich bekommen habe. Ganz viele wollen einfach mal Abstand haben zu dem, was in ihrem Alltag so passiert. Und das muss gar kein schlimmer Alltag sein. Es kann einfach nur sein, man hat einen anstrengenden Tag hinter sich und jetzt möchte ich den Kopf frei bekommen. Und da ist eine spannende Welt, natürlich etwas, eine spannende Geschichte, zieht mich da einfach mehr raus und schneller vor allen Dingen raus, als wenn ich jetzt ein Buch lesen muss mit einer sehr, sehr langen Einführung, Exposition und auch einer Stimmung vielleicht sein muss dafür. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum auch im Fernsehen und überall so Krimi so boomt.
Ja, und True Crime Podcast, ne, ist ja auch
True Crime gar nicht. Das ist aber nochmal, finde ich, das ist nochmal ein anderes Phänomen, weil bei der Fiktion, da weiß ich ja, okay, das ist so nicht geschehen, da kann ich mich auch mal unterhalten lassen von. Mhm. Aber hier weiß ich, oh Gott, das hat es genau so gegeben. Und wenn ich das zu Zwecken der Unterhaltung konsumiere, da habe ich manchmal Manschetten, gleichwohl es auch True-Crime-Dokumentationen gibt, die ihre absolute Berechtigung haben und interessante Einblicke in Polizeiarbeit geben oder mir auch sagen, wie wertvoll und so wichtig Rechtsmedizin ist beispielsweise. Das ist ja alles ganz, ganz spannend. Dann gibt es aber noch eine andere Funktion, die ähnlich wie Achterbahn fahren. Wir wollen uns ja manchmal unserer eigenen Sterblichkeit stellen. Wir müssen das auch manchmal tun. Wir können es nicht ewig verdrängen. Aber das wollen wir nicht im realen Leben machen, sondern wir wollen uns kontrolliert haben. Und so eine Achterbahnfahrt ist eine kontrollierte Nahtoderfahrung. Da will keiner rausgeschleudert werden, aber dieses Gefühl schon haben, weil danach, wenn wir das überstanden haben, ja, wie nach dem Sport, also die Endorphine kommen rein, man fühlt sich für einen Moment besser. Man hat eine Zäsur. Und diese Zäsur, diese literarische Nahtoderfahrung liefern Krimis, Bücher. Wenn man sie überstanden hat, dann geht es einem besser. Und dann ist natürlich die Informationsebene auch. Also wir erfahren über 400 Seiten natürlich viel mehr von der Motivation, dem Warum, wieso macht jemand sowas. Und vor allen Dingen auch, wie gehen Opfer damit um, dass sie so etwas erleiden müssen. Das ist natürlich viel interessanter, sage ich mal, wenn wir mehr Informationen bekommen als durch einen Zeitungsartikel.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass du eine richtig gute Geschichte brauchst und tolle Charaktere, die auch wiederum tolle Geschichten, jeder für sich in einem Buch erzählt ja auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, sondern da ist ja auch wahnsinnig viel Recherchearbeit dabei. Polizei, Gerichtsmedizin hast du schon angesprochen. Hast du dein Team im Hintergrund, das dir ein bisschen hilft?
Ja, mittlerweile habe ich natürlich
auch viel Wissen
20
ne?
Jahre, ja, das führt einen immer aufs Glatteis. Wenn man nämlich glaubt, etwas zu wissen, dann schreibt man das ohne Faktencheck nochmal hin. Und dann, da merkt man, dass ich die ganze Zeit daran habe ich gar nicht gedacht. Wenn man sich gar nicht auskennt, ist man sehr vorsichtig und redet, das mache ich sehr häufig, mit Expertinnen und Experten. Und die helfen einem dann natürlich und öffnen einem die Augen, dass man nicht in irgendeine Klischeefalle trippt. Also das ist beispielsweise auch das, das kann man mal googeln, das hat auch Stephen King häufig falsch gemacht und ich auch schon. Das ist, dass man bei Blut den Kupfergeruch beschreibt, aber Blut enthält kein Kupfer, sondern Eisen. Ja? Und das ist zwar ein bisschen wie Münzen, aber dieser Kupfergeruch von Blut, wenn man das mal googelt, hat man ganz, ganz vielen Thrillern und Werken ist das schreibt man einfach so intuitiv rein und checkt das nicht nochmal. Wohingegen man eben bei anderen Sachen lieber noch mal dreimal nachfragt.
Muss man dann auch gehen lassen wahrscheinlich, ne, wenn es einmal drin steht. Oder wird das dann in der nächsten Auflage korrigiert?
Das kann man in der nächsten Auflage korrigieren. Wenn es wirklich ein gravierender Fehler ist und ich habe immer zwei, drei Sachen, die ich korrigiere, die dann kurioserweise auch schon den 20 Vorlesern, inklusive den zwei Lektorinnen und dem einen im Korrektorat überhaupt nicht aufgefallen sind und mir auch nicht und allen, die ich es vorher gegeben habe, nicht. Das ist sogar manchmal ganz bizarr, weil manchmal ist es schön, wie ich habe einen Rechtschreibfehler wie ein Splitter, da schaltet Marc Lukas den Schweinwerfer an, da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz schön, das lassen wir mal drin, aber haben sie rausgenommen. Und dann in einem anderen Buch öffnet er ein Handschuhfach und da sind Frischhaltetücher drin. Und dann hat mich ein Leser gefragt, was ist denn das? Und ich habe geguckt, was habe ich denn da geschrieben? Ich weiß gar nicht, was ich schreiben wollte, ehrlich gesagt. Und Frischhaltefolie oder Erfrischungstücher, eins von beiden. Ich habe das zusammengezogen. Und dann, aber ich habe mich auch gefragt, wieso ist das keinem aufgefallen?
Das finde ich auch so lustig, dass es keinem auffällt.
Keinem. Ja, und dann habe ich gesagt, na, die Szene war so spannend, wir haben gar nicht drauf geachtet. Das ist beim Thriller leider auch das Problem. Wenn der Korrektor, der das Buch zum allerersten Mal liest, oder die Korrektorin das nicht kennt, dann hasten die auch manchmal durch die Seiten, weil sie wissen, bei mir geht's denn aus und übersehen da mehr. Ich wage zu behaupten, dass in Thrillern mehr Rechtschreibfehler sind als in anderen Genres.
Oh, da können wir gleich mal auf Recherche gehen hier, die Recherchefüchse. Der Sonntagvormittag heute mit Sebastian Fitzek. Du hast gerade schon erwähnt, du bekommst viel Rückmeldungen auch von Menschen, die schreiben dir wahrscheinlich sogar Briefe und E-Mails. Kannst du denn trotzdem ein relativ anonymes Leben noch genießen? Bist du viel erkannt von den Menschen?
Sowohl als auch. Also erst einmal, ich meine, da hilft natürlich auch Berlin, weil da kreiert also kaum einer, selbst jetzt ja Brad Pitt an einer Pizzabude gesichtet wird, meine Güte, ja, dann ist er eben da. Mhm. Also da sind die Berliner ja, das wird von einem als arrogant und unhöflich empfunden und manchmal ist es aber auch ganz gut, dass man in Ruhe gelassen wird. Dann allerdings habe ich eben nicht diesen Brad Pitt-Status, auch nicht den Günther Jauch-Status oder beispielsweise oder Schweighöfer oder wie man sie, die alle, die jetzt gesichtsbekannt durch Fernsehen und TV sind. Ich finde, das ist ähnlich wie mit auch mit Radiomoderation. Also viele kennen den Namen, viele kennen die Stimme, aber nicht jeder kann ein Gesicht zuordnen, auch selbst wenn man häufig auf Veranstaltungen war oder Plakaten mal das Gesicht hat und so. Das gibt einem, glaube ich, so das Tolle, nämlich, dass man ja doch berühmt sein kann, ohne jetzt so die Nachteile der Prominenz zu haben. Ja. Mhm. Ich krieg's aber auch ganz oft nicht mit. Meine Frau sagt ja manchmal, hier, da die googeln dich gerade an der Bushaltestelle, ob das wirklich bist oder reden über dich. Und einmal hat sie auch gesagt, ja, er ist es, hat sie gelächelt und ich habe gar nicht gemerkt, was sie geredet haben. Also ich bin da, aber meistens auch geistig abwesend, vielleicht schon in meinem nächsten Buch drin und krieg das nicht so mit, ob jemand mich erkennt oder nicht.
Mhm. Falls ihr es nicht wusstet, auch Sebastian Fitzek war ein Radiomann in Berlin.
Das stimmt, tatsächlich.
Schönes Medium, oder?
Total tolles Medium und Buch und Radio haben extrem viel gemeinsam. Wir müssen, wir können keine Bilder, wir können natürlich Bilder zeigen mittlerweile überall. Ich könnte Bilder abdrucken und ihr könntet sie im Stream zeigen, aber de facto ist eigentlich, schaffen wir Bilder mit Worten und mit der Stimme. Und wir zeigen Bilder, ohne sie zu zeigen und dieses Kino im Kopf, das viel zitierte, das ist identisch. Bei Buch wie bei Radio. Deswegen liebe ich beide Medien.
Du schreibst nicht nur Bücher, es gibt mittlerweile auch Spiele, die du praktisch, wo du dein Talent als Schriftsteller in die Geschichten mit eingebracht hast. Es gibt natürlich ohne Ende Hörbücher, es gibt Verfilmungen und jetzt bist du auch noch auf Tour. Ich glaube in Hamburg komplett ausverkauft, 23. November, Olympiahalle München. Es gibt noch Resttickets. Was macht denn Sebastian Fitzek auf der Bühne?
Also das Tolle ist, ich lese, aber natürlich nicht nur, komme ich gleich zu, aber es ist im Kern, es ist schon eine Lesung. Und das, was ich so toll finde, ist, dass Bücher, auch meine Bücher, aber nicht nur meine Bücher, Menschen zusammenbringen zu Hunderttausenden am Ende, wenn die ganze Tour vorbei ist. Und das finde ich erstmal toll. Es wird eine Riesenbuchparty werden. Und Party, da darf Musik nicht fehlen. Ich bin auf einer 360-Grad-Bühne. Ich werde begleitet von einer Band, Naturally Seven, das ist eine US-amerikanische A Cappella-Band, genau.
Kenn ich.
Und die liefern den Soundtrack A Cappella, während ich lese. Aus bekannten Songs, wie beispielsweise Phil Collins in the Air Tonight, ist so abgeändert, dass es auf das, was ich lese, passt. Und das ist was so noch nicht gab. Aber ansonsten lasse ich dann zwischen den Leseparts öffne ich die Recherchekiste und erzähle viel über die unglaublichsten Geschichten, die mir persönlich auch widerfahren sind, aber die so unglaublich sind, dass ich sie nicht ins Buch bringen könnte. Also es wird hoffentlich auch viel gelacht werden.
Ich finde es so faszinierend, eine Zeit, in der wir leben. Und ich frage mich manchmal, ob Podcasts da nicht auch ein bisschen Tempo reingebracht haben, dass die Olympiahalle München, die glaube ich 13.000 Menschen oder so fasst, so viele Leute zusammenbringt, um sich in der Liebe zum Lesen zu begegnen.
Ja.
Das ist doch total verrückt. Das hätte es doch vor 10 Jahren niemals gegeben.
Nein, das ist aber auch zum Glück gewachsen. Also als ich angefangen habe, gab es halt diese normalen Wasserglaslesungen und dann wurden die Festivals auch immer größer. Buchfestivals gab es damals schon und dann wurden Lesungen immer größer. Meine erste Lesung hat vor 5 Leuten stattgefunden in Rostock und da sind 5 gekommen und 3 haben in der Buchhandlung gearbeitet. Das heißt, es war wirklich nicht so viel da und dann ist es nach und nach immer größer geworden, was aber nicht bedeutet, das will ich gleich betonen, dass es jetzt immer größer, höher, schneller weiter wird und dann nächstes Mal stehen wir im Olympiastadion oder so. Nein, die nächste Tour, das weiß ich jetzt schon, die wird wieder durch Buchhandlungen gehen. Vor allen Dingen will ich durch Buchhandlungen wieder da sein, wo bei denen es angefangen hat. Und ich hoffe dann, dass wir auch in den Buchhandlungen bleiben. Ich wollte mich schon mal eine Buchhandlungstour machen und da sind die alle ausgewandert und haben das dann in eine Stadthalle gelegt oder sowas. Und dann stand ich wieder auf einer etwas größeren Bühne und hatte dann aber keine Band dabei. Und das kann dann für Enttäuschung sorgen, wenn die sagen, hey, sag mal, in München hat das so eine Band, was ist denn hier los? Also insofern, ich liebe es auch im kleineren Rahmen, wo man dann auch in den direkten Austausch mit den Leserinnen und Lesern treten kann.
Also ihr habt die Gelegenheit, Sebastian Fitzek live zu erleben am 23. November in der Olympiahalle in der Landeshauptstadt. Ihr könnt ihn mit ins Bett nehmen mit seinem aktuellen Roman Das Kalendermädchen. Und wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, dich zu fragen, lieber Sebastian, weil ich finde, wir alle sind, also ich zumindest bin immer auf der Suche nach einer guten Buchempfehlung, unabhängig von deinen Werken. Was sind denn so die drei Bücher deines Lebens, die du unbedingt, die auf dich einen großen Einfluss hatten und wo du sagst, muss man eigentlich ehrlich gesagt gelesen haben? Die unendliche Geschichte hast du schon genannt.
Die Geschichte als allererste, die würde definitiv dazu
gehören. Würde ich auch nennen, ja.
Als Nicht-Thriller würde ich von Tom Wolfe Fegefeuer der Eitelkeiten hinzuziehen. Das ist eines meiner Lieblingsbücher und ich kann gar nicht mal benennen, wieso. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Es ist ein erzählstarkes, fantastisches Buch. Und wenn es um Grusel und Spannung geht, dann würde ich würde schon sagen, dass man sich mit, also bei Stephen King weiß man nicht, was man da auswählen sollte. Bei Stephen King, den lassen wir mal außen vor. Das ist eher eine Kategorie. Dann nehmen wir von Thomas Harris tatsächlich Das Schweigen der Lämmer, was sowohl als Film als auch Buch grandios ist, aber auch eben als Buch unglaublich grandios ist. Und zusätzlich würde ich immer sagen, dass man sich die Gedichte von Edgar Allan Poe, vor allen Dingen dort den Raben, anhören soll. Da gibt es nämlich eine ganz wunderbare Version. Einfach mal googeln, YouTube. Edgar Allan Poe, Pleitgen, der Rabe, ist ja von Pleitgen gelesen. Und da ist auch ein Soundtrack im Hintergrund von einem englischen, ich glaube, das war im Londoner Symphonieorchester. Im britischen Symphonieorchester ist dort ein Soundtrack geliefert worden, während es kongenial eingesprochen wird, der Rabe. Es ist ein sehr, sehr langes Gedicht, unglaublich schön. Und diese Melancholie, diese Düsternis, diese Stimmung, die ist für alle, die sich gerne gruseln, unbeschreiblich.
Passt genau jetzt in die dunkle Jahreszeit. Ja. Also gruselt euch, was das Zeug hält. Nach dem Buch ist vor dem Buch. Sitzt du schon am nächsten?
Ich kann immer nur schreiben, wenn ich wirklich so einen Block habe und weiß, da sind keine weiteren Verpflichtungen. Also das heißt, jetzt kommt die Tour. Wenn ich weiß, ich muss sowieso schon 3 Tage wieder aufhören zu schreiben, das mache ich nicht. Da schreibe ich an einem Exposé oder ich recherchiere ein bisschen oder ich lasse auch mal alle 4 gerade sein.
Sebastian Fitzek, es war ein wunderbarer Austausch mit dir. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste, auch für die Tour und für deine Bücher. Und danke, dass du unser Gast warst.
Ja, danke, dass wir hier heute gemeinsam frühstücken durften.
Hat mir auch gefallen. Tschüss.
Tschüss.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.